Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein und meinen alten Freund Klaus hier zu besuchen. Und Klaus kommt dann im Dezember zu uns nach Bornheim. Es ist eine schöne Tradition mit diesem Predigtaustausch. Ja, kurz vorab, bevor wir zur Predigt kommen, eine kurze Einladung habe ich euch mitgebracht. Ich werde die gleich auch nach dem Gottesdienst auslegen. Wir machen am 17. September einen Flohmarkt bei uns auf dem Parkplatz. Hat den Hintergrund, dass wir Menschen einladen möchten, unsere Gemeinde auf diesem Wege mal mit diesem ganz niederschwelligen Angebot kennenzulernen. Vielleicht gibt es Leute, die generell gerne auf Flohmärkten unterwegs sind. Ihr könnt gerne dazukommen, einfach vorbeischauen. Es gab schon eine Veranstaltung, die wurde eben angesagt für den 17. September. Ich will da keine Konkurrenz machen. Das beginnt um 14 Uhr, habe ich gesehen. Das geht bis 14 Uhr. Also ihr könnt an beiden Veranstaltungen teilnehmen, wenn ihr möchtet. Ihr findet weitere Infos später an dem Infoständer. Zur Predigt über Psalm 1. Der Psalm 1 gibt uns eine Frage vor und ich habe versucht, die irgendwie für mich zu fassen, dass ich die zugänglich auch vermitteln kann und habe das Ganze überschrieben mit dem Thema, von wem oder was lässt du dich leiten? Und es wurde schon wunderbar eingeleitet mit diesem Vergleich des Navigationssystems und ich glaube, in jedem Leben gibt es Wegabschnitte, wo wir uns führen lassen müssen und wenn wir klug sind, dann fragen wir andere an bestimmten Weggabelungen um Rat und fragen, was denkst du darüber? Wie sollte ich da vorgehen? Es gibt neue Wegabschnitte, die in unserem Leben auftauchen, wenn ein neues Schuljahr beginnt, so wie jetzt ganz aktuell für die Kinder, die jetzt alle draußen sind, aber vielleicht gibt es auch Lehrer hier, die eine neue Klasse bekommen haben. Und das ist auch ein neuer Wegabschnitt. Es gibt den Ausbildungsbeginn, Studium, den Wechsel des Arbeitsplatzes vielleicht ein Umzug in eine andere Region. Und wir haben eben gesehen, dass es auch bei Aufgaben einen Wechsel gibt. Diese Staffelübergabe, wunderbar gelöst mit diesem Holzstück, fand ich ganz toll, wie ihr das gemacht habt. Und es beschreibt, hier kommt eine neue Aufgabe. Es ist wieder ein neuer Wegabschnitt, der vor diesen Personen steht. Und die Frage ist, von wem oder was lassen wir uns leiten? Und dazu werden wir Psalm 1 miteinander betrachten. Ich glaube, da kommt auch noch eine Folie. Ich habe eingeschaltet, genau. Dann muss ich auch selber drücken. Alles klar, danke. Psalm 1. Ich lese ihn uns einmal vor. Ein Psalm, den viele aus der älteren Generation vielleicht sogar auch noch auswendig können. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Psalm 1 eröffnet das Buch der Psalmen. Es ist sozusagen ein Vorwort, ein Portal, durch das wir hindurchschreiten zu den Psalmen. Und er ist bewusst an den Anfang dieses großen Buches in der Mitte der Bibel gestellt. Ein Vorwort, das die grundlegenden beiden Wege, die grundlegenden beiden Möglichkeiten beschreibt, die vor einem Menschenleben stehen. Entweder wählt man den guten Weg des Lebens, auf dem es einem wohl ergeht, man fragt nach Gott, man rechnet mit ihm, oder man geht den Weg des Gottlosen. Jeder, der die Psalmen liest, soll gleich zu Beginn vor dieser Frage stehen: Welchen Weg wähle ich für mein Leben? Psalm 1 wird der Kategorie der Weisheitspsalmen zugeordnet. Es gibt nicht allzu viele Weisheitspsalmen, aber doch einige. Es gibt verschiedene Psalmen, die Klagepsalmen, die Königspsalmen und so weiter. Und es ist ein Weisheitspsalm. Und typisch für die Kategorie der Weisheitspsalmen ist eine gewisse Schwarz-Weiß-Malerei. Und das fällt euch mit Sicherheit auch in diesem Psalm auf. Da ist ein einzelner Gerechter und da ist eine Masse von Gottlosen. Dem Gerechten, dem gelingt alles. Es wird impliziert, dem Gottlosen gelingt nichts. Das ist schwarz-weiß. Und das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube, das wissen wir alle. Es gibt dazwischen noch ganz viel. Aber warum steht das hier so, habe ich mich gefragt. Und die Antwort ist, die Weisheitsliteratur der Bibel hat eine pädagogische Absicht. Sie möchte uns ganz klar die Grundlinien unseres Lebens aufzeigen. Dass der Gerechte auch mal Schwierigkeiten hat, das ist völlig klar für die Bibel. Ich meine, wenn wir eine Seite zurückschlagen in der Bibel, dann sind wir im Buch Hiob. Hiob, der Fehlerlose, der nichts verkehrt gemacht hat, der von den schlimmsten Dingen getroffen wird. Der Gerechte hat es auch manchmal schwer. Oder die Klagepsalmen, dann im Buch der Psalmen, die sich damit auseinandersetzen. Warum geht es dem Gottlosen so gut, dem Menschen, der nichts mit Gott zu tun hat? Und warum geht es dem Gerechten so schlecht? Also, dass das Leben vielschichtiger ist, das ist klar. Was ich einfach damit sagen möchte, ist, Psalm 1 ist nicht das komplette Bild, aber es bietet uns ein schwarz-weißes Bild, damit wir die Grundausrichtung unseres Lebens bedenken. Wohin führt dein Weg? Von wem lässt du dich leiten? Das sind die Fragen, um die es hier geht. Und Psalm 1 ist eine Einladung, sich für den Weg zu entscheiden, der nach Gott fragt und der mit ihm rechnet. Er leitet das ein mit diesem Wort wohl dem. Diesem Menschen geht es gut. Dieser Mensch ist gesegnet, dieser Mensch ist glücklich. Dieser Gerechte wird als Idealtyp irgendwie so dargestellt. Das ist so ein Typ, der macht alles richtig. Das ist der Idealtyp des Glaubens. Und ihm entgegengesetzt wird der Gottlose. Wer ist ein Gottloser? Im Alten Testament ist das derjenige, der Gott ausblendet. Der so lebt, als gäbe es keinen Gott, der nicht mit Gott rechnet, in dessen Leben Gott keine Rolle spielt. Das ist ganz einfach ausgedrückt mit diesem Wort. Und der gottlose Rat, der in Psalm 1, in Vers 1 jetzt angesprochen wird, das ist also der Lebensentwurf. Das ist der Entwurf dieses Menschen, der nicht mit Gott rechnet, der nicht nach Gott fragt. Das ist der gottlose Rat. Und wenn wir fragen, was macht diesen Menschen aus, der jetzt hier positiv dargestellt wird, der Gerechte. Es zeichnet ihn aus, dass er ein dreifaches Nein praktiziert. Er lehnt diesen Lebensentwurf, der Gott ausblendet, ab. Das wird wunderbar ausgedrückt in diesem ersten Vers, den wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ein Parallelismus, das bedeutet, mit anderen Worten wird immer wieder dasselbe ausgesagt, beziehungsweise es wird vertieft. Und es gibt auch eine Zuspitzung in diesem ersten Vers. Wohl dem, der nicht wandelt, wörtlich heißt es, der nicht geht im Rat der Gottlosen, also auf diesem gottlosen Lebensentwurf, noch tritt, oder eigentlich kann man auch übersetzen, noch steht, stehen bleibt, auf dem Weg der Sünder, damit ist dasselbe gemeint, und der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Und wieder wird dasselbe ausgesagt, aber mit einer Zuspitzung. Jetzt ist da nicht nur jemand lang gegangen, da ist nicht nur jemand stehen geblieben, sondern er hat sich niedergelassen, er hat sich hingesetzt, will dort länger verweilen. Wohl dem, der das nicht so tut, sagt Psalm 1. Aber dieser Idealtyp von Mensch, der das alles ablehnt, der ist kein bloßer Neinsager, wie da dieser erste Vers jetzt vermuten lassen könnte. Der lehnt alles ab und der zieht sich zurück und ist nur unter sich. Nein, vielmehr wird er gekennzeichnet durch Vers 2, durch eine Hingabe, durch eine Freude am Gesetz Gottes, sondern er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Für den Psalmisten waren das die fünf Bücher Mose, die Tora, die Weisung Gottes. Heute würden wir von der Bibel sprechen, was wir als Wort Gottes ansehen. Der Gerechte sinnt darüber nach Tag und Nacht, wieder so ein Idealbild. Natürlich können wir sagen, das geht gar nicht, aber es ist eben, wie gesagt, schwarz-weiß ausgedrückt. Der macht nichts anderes, als über der Bibel zu sitzen und sich zu freuen. Dieses beständige Nachsinnen, es ist eine Art Meditation. Das, was Luther mit Nachsinnen übersetzt, das bedeutet im Hebräischen eigentlich wörtlich, wie er murmelt die Schrift vor sich hin. So wie wir, wenn wir leise vor uns hinbeten und nur unsere Lippen bewegen. Das wird hier ausgedrückt. Dieses hebräische Wort wird an anderer Stelle auch für das Grummeln eines Löwen gebraucht, der über seiner Beute sitzt und sie so Stück für Stück auseinanderfieselt. Ich habe früher sehr gerne Tierfilme gesehen, wie die Löwen die Gnus jagen. Ja, es ist man, für manche ist das schrecklich, die armen Zebras, die davonhüpfen und die Löwen versuchen, sie zu bekommen. Und wenn der Löwe dann seine Beute hat, dann wird das auseinandergenommen, ja, auseinandergefieselt und sie grummeln so vor sich hin. So stellt sich Psalm 1 den Bibelleser vor. Wie einer, der über seiner Beute sitzt und sie Wort für Wort auseinanderfieselt. Aber nicht, um sie zu zerstören, sondern um sie zu verstehen. Um zu begreifen, was bedeutet das für mein Leben? Was hat das für meine Situation zu sagen? Was hat mir das in meiner Situation zu sagen? Was soll das Ganze? Er kaut sie immer wieder durch, sozusagen, um sie ganz in sich aufzunehmen, diese Worte Gottes. Vielleicht denkt jetzt manch einer hier, kommt jetzt schon wieder das alte Lied vom Bibellesen, das ja so oft kommt im christlichen Kontext. Und ich würde sagen, es ist das alte Lied vom Bibellesen, das hier ein Stück weit durchklingt, aber es ist neu vertont. Nicht in Moll, sondern in Dur. Denn Psalm 1 sagt, dass das Gesetz Gottes dem Gerechten Freude macht. Das Ganze wird beschrieben als eine Lust, etwas, das Freude macht. Manchen Christen geht es manchmal so, oder sie leben manchmal so, als stehe hier Last. Ein kleiner Wechsel in den Buchstaben, aus der Lust wird die Last. Und das Gesetz des Herrn ist unsere Last. Wir müssen immer Bibel lesen, wir müssen dieses und jenes. Aber das ist eine Verkehrung dessen, was hier eigentlich gemeint ist oder was ausgedrückt wird. Es ist eine Freude. Und es geht nicht beim Bibellesen darum, ein altes Buch zu lesen, um dann Ja und Amen dazu zu sagen und das war's. Es geht um ein Buch, das durch den Geist Gottes lebendig wird. Das durch den Geist Gottes dazu gebraucht wird, uns herauszufordern. Das uns befreit, neue Wege zu gehen. Wege, die wir so vielleicht niemals gegangen wären. Denn die Bibel ist ein überraschender und befreiender Ratgeber. Ich muss an eine gute Freundin von meiner Frau und mir denken, die wir kennengelernt haben auf der Bibelschule. Sie entschloss sich, in jungen Jahren auf die Bibelschule zu gehen und schlug damit einen Lebensweg ein, den die wohlhabenden Eltern nicht gut geheißen haben. Sie konnten mit dem ganzen Glauben nichts anfangen und die wohlhabenden Eltern sagten, wenn du das machst, dann setzt du dein Erbe aufs Spiel. Sie versuchen, Druck auszuüben. Also wenn du diesen Weg einschlägst, dann ist vorbei mit der Beziehung zu uns. Und dann schlägt diese junge Frau, damals noch keine 20, auf gut Glück die Bibel auf, landet bei Psalm 16 in Vers 5 und liest dort, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir meinen Erbteil. Und dann geht sie ihren Weg, innerlich befreit von dem, was sie möglicherweise verlieren wird. Und dann könnten wir die Frage stellen, welchen Rat würden wir geben? Ist es ratsam, ein gutes Erbe aufs Spiel zu setzen? Und die meisten Ratgeber würden sagen, nein. Du findest doch sicherlich einen Weg, deine Eltern zu besänftigen. Du findest doch sicherlich einen Weg, das irgendwie hinzubekommen und dann doch so deinen Weg zu gehen. Vielleicht wäre das auch möglich gewesen. Aber dieser Rat blendet Gott aus, denn er rechnet nicht damit, was Gott tun kann. In diesem Moment für diese junge Frau lautete der Ratschlag der Bibel, mach dich frei von den Menschen und verlass dich auf Gott und er wird sich kümmern. Das ist ein Rat, den der Gottlose, der Mensch, der nicht mit Gott rechnet, nicht geben kann. Aber die Bibel macht sowas, denn die Bibel rechnet mit Gott. Und sie gibt erstaunliche Ratschläge und führt erstaunliche Wege. Oder da ist der junge Mann, der sich nach der Bibelschule fragt, ist der vollzeitliche Dienst tatsächlich etwas für mich? Werde ich nicht in irgendeiner Weise Mangel leiden müssen? Kann Gott mich tatsächlich versorgen? Und dann schlägt er die Bibel auf in Philipper 4, Vers 19 und liest, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum in Christus Jesus alles geben, was ihr braucht. Liebe Gemeinde, aus solchen Erfahrungen erwächst Begeisterung für die Bibel. Dann ist die Bibel wie ein Freund, der einem tatsächlich erstaunliche Ratschläge erteilt. Wie bei jeder Freundschaft ist auch die Freundschaft zur Bibel manchmal mühselig und bedeutet manchmal Arbeit. Aber mit Freunden geht man doch auch durch Durststrecken, oder? Da bleibt man doch dran. Man geht durch Wüsten, man geht durch Krisen, das gehört dazu. Und so ist dieser Bibelleser aus Psalm 1, er bleibt dran. Er sinnt nach über Gottes Gesetz, Tag und Nacht. Denn es bewegt ihn. Er kaut es immer wieder durch. Er möchte wissen, was Gott über seinen Weg zu sagen hat. Denn er weiß, auf diesem Weg liegt so viel Segen. Dieser Segen wird beschrieben in Vers 3 mit einem sehr anschaulichen Bild. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Dieses Bild in der Mitte des Psalms ist zentral in diesem Psalm und für mich hat es eine sehr tiefe Aussage gewonnen und so möchte ich 4 Aspekte daraus aufgreifen und die kurz vertiefen. Das erste ist eine gute Quelle. Wir brauchen eine gute Quelle. Wie der Baum, der am Wasser gepflanzt ist und nur dadurch seine Frucht bringen kann, nur dadurch keine Trockenheit fürchten muss, brauchen wir eine Quelle, aus der wir schöpfen können. Wir haben alle Anforderungen in unserem Leben, die unsere Kräfte aufzehren. Ob es der Beruf ist, ob es die Anforderungen in Familie sind, ob es andere Verpflichtungen sind, Sorgen, Nöte, Krankheiten. Anzeichen von Dürre gibt es überall, in jedem Leben. Bei anderen Menschen und auch bei mir selbst. Wie oft fehlt es an Kraft, an Mut, an Freude. Und von Psalm 1 lerne ich, wir brauchen eine gute Quelle. Der Gerechte hier wählt Gott als seine Quelle. Er sitzt am Wort Gottes und möchte von Gott Nahrung bekommen. Er denkt über seine Wege, sein Wesen, sein Handeln nach. Gottes Wort ist seine Quelle, sein Maßstab. Und dadurch ist er ein Baum gepflanzt am Wasser. Zweiter Aspekt. Ich kann nur meine Frucht bringen. Das ist eine befreiende Botschaft, die hier drin steht. Der Baum am Wasser bringt seine Frucht. Und in der Verbindung zu Gott kann jeder von uns seine Frucht bringen. Kann jeder Mensch seine Frucht bringen. Aber was meine Frucht ist, das kann kein anderer entscheiden. Es gibt ja verschiedene Bäume. Es gibt Kirschbäume, Apfelbäume, Kastanien, Eichen, was auch immer. Es gibt unzählige Sorten. Und jeder Baum bringt seine Frucht. Kein Baum bringt 2 Fruchtarten gleichzeitig. Sicher, die Baumschulen können da manches aufpropfen und so weiter. Aber in der Natur kommt das so nicht vor. Jeder Baum bringt seine Frucht. In der Arbeitswelt, in unserer Gesellschaft ist nicht von Frucht die Rede. Da geht es um Leistung. Und das kennen viele von euch aus dem beruflichen Alltag. Die Gesellschaft übt starken Druck aus und wir sollen in möglichst vielen Bereichen perfekt sein. Wir sollen uns in möglichst vielen Dingen gut auskennen und uns bestens bewegen können. Im Beruf, im Haushalt, in der Partnerschaft, als Eltern. Und es ist schwierig, sich von diesen Ansprüchen freizumachen. Und da ist es doch gut zu wissen, dass uns Gott nach anderen Maßstäben beurteilt als die Gesellschaft. Er erwartet von uns nur, dass wir unsere Frucht bringen. Das, was er schon in uns angelegt hat, dass dieses wachsen soll. Und das versetzt uns in eine großartige Freiheit. Jeder hat seine Aufgabe im persönlichen Leben und in der Gemeinde. Aber wir brauchen uns nicht damit abzuquälen, alles zu können. Es geht nur um meine Frucht. Und für andere Aufgaben sind andere Menschen mit ihren Gaben zuständig. Zu seiner Zeit. Ich habe in den letzten Jahren eine kleine Leidenschaft für Obstbäume entwickelt und in unserem Garten einige Obstbäume gepflanzt. Und mir war von Anfang an klar, dass der Baum, den ich pflanze, nicht gleich im nächsten Jahr Frucht bringen wird. Er braucht Zeit. Er muss Wurzeln schlagen, er muss wachsen. Für mich ist das Ganze extrem spannend zu beobachten, für andere nicht so, habe ich festgestellt. Aber in diesem Jahr haben schon einige Bäume Früchte getragen, die ersten. Es fängt so langsam an. Und andere Bäume, die stehen jetzt schon 2 Jahre und die brauchen immer noch Zeit. Aber das ist okay, das weiß ich ja. Ich wusste ja, worauf ich mich eingelassen habe. sodass mich dieses Bild hier in Psalm 1 wieder vor einem befreienden Gott vorstellt, der diesen Druck, diese Last von uns nehmen möchte. Bäume tragen nicht sofort und sie tragen auch nicht durchgehend. Auch der perfekte Baum hier in Psalm 1, er trägt nicht durchgehend Frucht, sondern zu seiner Zeit. Das bedeutet, Gott gestattet es uns zu, dass wir reifen dürfen. Und Gott gestattet es uns zu, dass wir uns ausruhen dürfen. Manche Obstbäume, die überspringen auch manchmal so ein Jahr. Ja, die bringen ein Jahr super Frucht, dann im nächsten Jahr gar nichts und im darauffolgenden Jahr wieder Frucht. Es ist schon spannend, dieses Bild der Bäume. Gott hat in der Schöpfung schon den Ruhetag eingerichtet, weil er uns diese Ruhe auch geben möchte. So, und letzter Aspekt, keine welken Blätter. Gibt es das überhaupt? Es gibt immergrüne Pflanzen, die werden als immergrün bezeichnet. Selbst Nadeln ab, um Kraft für neue. In der Natur gibt es keinen wirklichen Baum, der niemals welke Blätter hat. Und uns allen ist klar, dass unser menschliches Leben Kalt von Verblühen geprägt ist. Wir alle wissen, körperliche Kräfte, die wir haben, die wir entwickeln im Leben, wir haben den Jüngeren diese Erfahrung voraus. Zu nachlassende Kräfte. Man kann die Dinge nicht mehr so tun, wie man sie tun möchte. Man wird älter und unweigerlich, das ist uns allen klar, werden wir irgendwann aus diesem Leben scheiden müssen. Ein Baum, dessen Blätter nicht verwelken. Mit diesem Satz, mit dieser Beschreibung betritt der Baum, durch das zugänglich gemacht wird, eröffnet wird. Jesus hat unser Welken, hat unser Verblühen geteilt, bis hin zum Tod am Kreuz. Mit seiner Auferstehung hat er den Tod besiegt und eröffnet uns ewiges Leben, sodass unsere Blätter in geistlicher Perspektive tatsächlich niemals welken werden, sondern in Ewigkeit Bestand haben. Das ist Evangelium hier. Im großartigen Bild des Baumes geben die letzten Verse einen starken Kontrast zu diesem Bild ab. Derjenige, der Gott ausblendet, der Gott ablehnt, der wird im Gegensatz zum fruchtbringenden Baum mit Spreu verglichen, das der Wind verweht. Ein hartes Bild, ein abschreckendes Bild. Der Weg des Gottlosen ist kein richtiger Weg. Er führt an kein Ziel. Er verliert sich, er hat keinen Bestand. So Psalm 1. Und damit stellt uns der Psalm vor die Ermutigung, uns für diesen guten Weg zu entscheiden. Zu begreifen, dass Gott uns dazu bestimmt hat, ein Baum zu sein, der am Wasser steht, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter niemals welk werden. Und ich hoffe, dass wir dieses Bild mitnehmen werden in die nächste Zeit, vielleicht ins neue Schuljahr, vielleicht in die neue Aufgabe hinein, die Gott uns stellt und dass uns dieses Bild ein wenig begleiten wird. Zum Schluss möchte ich uns ein paar Impulse weitergeben, die eine neue Begeisterung für unsere Quelle wecken können. Denn die Frucht in unserem Leben beginnt mit unserer Quelle. Und die Quelle in Psalm 1 ist Gottes Wort. Somit ist unsere Quelle die Bibel. Und ich möchte hier abschließend diese vier kurzen Gedanken weitergeben. Vielleicht erfahren wir dadurch eine neue Begeisterung für unsere Quelle. Vielleicht brauchst du mal eine neue Bibel. Bei Kindern kennen wir das ja, dass ein super Spielzeug irgendwann in der Ecke liegt und das Kind nicht mehr damit spielt. Bringt man etwas Neues, dann ist neue Begeisterung da. Vielleicht brauchst du mal eine neue Bibel, etwas Neues, um dich wieder für dieses alte Buch, das so aktuell ist, begeistern zu lassen. Es gibt gute und leicht verständliche Übersetzungen, es gibt wörtlichere Übersetzungen. Eine breite Vielfalt ist da und Abwechslung ist auch manchmal ganz schön. Vielleicht brauchst du eine neue Perspektive auf die Bibel. Nicht das alte Buch, das ich glauben muss, wo ich Ja und Amen zu sagen muss, sondern das Buch, das mich herausfordert, das Buch, das mich begleitet, das Buch, das Gottes aktuelle und herausfordernde Ratschläge für mich enthält. Vielleicht musst du mal neue Fragen an die Bibel stellen. Mein Tipp, schreibe deine Lebensfragen auf, die Fragen, die dich beschäftigen, und lege sie neben deine Bibel oder in deine Bibel. Und wenn du die Bibel liest, dann rechne damit, dass Gott dir früher oder später Antworten schenken wird auf deine Fragen. Trage deine Fragen an die Bibel heran. Oder das vierte, vielleicht brauchst du neue feste Zeiten mit der Bibel. Eine feste Struktur, die dir hilft, dran zu bleiben, die dich auch in Wüstenzeiten trägt. Wie auch immer, der Kontakt mit dem lebendigen Gott in seinem Wort lässt falsche Ansprüche weichen, die uns das verschleiern, wozu wir bestimmt sind. Wir sind dazu bestimmt, ein Baum zu sein, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht welk werden. Amen. Lass uns miteinander beten, bevor wir noch ein Lied singen. Jesus, danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort vorstellst, wie du dir Leben, gelingendes Leben, gedacht hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns von dir leiten zu lassen, nicht von dem, was andere Menschen um uns herum denken, nicht von dem, was alle machen, nicht von dem, wo du keine Rolle spielst. Wir wollen dich bitten, dass du uns führst in unseren aktuellen Herausforderungen, in unseren Nöten, in unseren Sorgen und uns darin begegnest. Und wecke du neue Begeisterung für unsere Quelle, sodass wir daraus mit Freude schöpfen können. Amen.